herzlich willkommen beim Friseurfreund.biz Podcast. Der Wissenspodcast für Umsatz plus und Arbeitskultur in der Friseurwelt. Schön, dass du reinhörst. Dieses Gespräch mit André ist ein richtiges Kennenlerngespräch. Wir kannten uns kaum vorher, kennen uns jetzt deutlich besser, glaube ich. So geht es zumindest mir, das ist mein Empfinden. Und es war ein sehr spannendes Gespräch, wo ich viel gelernt habe. Und ich sage euch auch, was ich alles gelernt habe. Zuallererst haben wir im ersten Block, so 20 Minuten, über Olivia Garden gesprochen. Und ich bin wirklich erstmal eingestiegen in dieses Thema, in diesen Bereich, in diese Nische, die Olivia Garden bedient. Und das ist ein unglaublich spannendes und essentielles Thema. Dann haben wir über die Zukunft von Friseur-Events gesprochen und da hat André sehr, sehr viele Ideen reingebracht und dachte schon, hey, klingt wie so ein Event-Manager, der da vor mir sitzt. Dann geht es ums Hair-Festival und da nimmt uns André wirklich auf die Entstehungsreise mit und da kriegt man wie so ein Prickeln unter der Haut, weil man so diesen Elan, diesen Enthusiasmus so richtig spürt. Diese Aufbruchstimmung, die er mitbringt und die in der Friseurbranche auch so, ja, so gut tut. Und ganz zum Schluss haben wir nochmal das Thema Erlebnis Friseur aufgenommen. Und das war auch nochmal spannend, denn er schaut aus Kundensicht, viel mehr aus Kundensicht, auf den Friseurbesuch und hat einiges dazu mitgeben für uns erzählt. Ja, und dann wollten wir eigentlich noch ein Thema anfangen. Die Zeit wurde uns zu knapp und vielleicht gibt es ja noch eine neue Episode mit ihm. Wir werden sehen. Eins steht fest, es war eine sehr schöne Episode für mich. Und wenn sie euch auch so gut gefallen hat, dann bitte teilt diese Episode. Und ein Wunsch noch in eigener Sache, bitte abonniert bei Spotify, Apple Podcast, wo auch immer ihr seid und gerne auch bei YouTube meinen Kanal, denn dann bekommt ihr immer alle Infos, wenn es was Neues gibt, direkt und ihr verpasst nichts, bleibt auf dem Laufenden und ich freue mich über die Klicks. So, in diesem Sinne, viel Freude jetzt bei dieser Episode. Liebe Hörer, Hörerinnen, liebe Schauer, Schauerinnen, ich grüße euch ganz herzlich zu dieser heutigen Episode. Und dieser Episode könnt ihr folgen, so im Stile eines Kennenlerngesprächs. Denn die zwei, die heute miteinander reden, ich und André Harms, wir kennen uns noch gar nicht. Wir haben noch hierhin, bis hierhin noch keinen Kontakt gehabt, außer einmal kurz telefoniert, als du, André, dann auch schon so nett warst und gesagt hast, ja, wir machen das in dem gemeinsamen Podcast. Und ansonsten kennen wir uns nicht. Und gerade im Vorgespräch habe ich schon festgestellt, es gibt wirklich ganz, ganz wenig Anknüpfungspunkte einerseits. Und andererseits haben wir einen ganz gemeinsamen großen Anknüpfungspunkt oder einen gemeinsamen verbindenden Punkt. Und der ist aus meiner Sicht dieser Enthusiasmus für die Branche. Dieses gestalten wollen, etwas entwickeln wollen. Und du machst das auf deine Art, ich mache das auf meine Art. Und heute tauschen wir uns dazu mal aus, natürlich hauptsächlich zu deiner Art. Und deine Art war es, in diesem Jahr 2023 ein Hair-Festival zu organisieren. Sicherlich noch mit vielen Menschen drumherum, die mitgewirkt haben. Aber du warst so dieses Aushängeschild. Und über dieses Hair-Festival bin ich auch erstmal auf deinen Namen gekommen, auf die Marke gekommen, für die du arbeitest. Und habe so gemerkt, hey, da ist eine Bewegung, eine Energie drauf, die finde ich spannend. Und die möchte ich gerne hier in meinen Podcast reinholen. Ja, und dann war es ein relativ leichter Punkt, leicht war es gar nicht, deine Kontaktdaten zu finden, erinnere ich mich gerade. Aber dann waren die gefunden und dann gab es ein erstes Telefonat und da habe ich gemerkt, doch, ich glaube, mit ihm kann ich mir sehr gut vorstellen, mal eine Stunde einfach zu reden zu den Themen, die uns beschäftigen und vor allem zu dieser Branchengestaltung auf deiner Ebene, zum Beispiel mit einem Hair-Festival. Tausend Dank, dass du heute da bist, dir Zeit nimmst beim vollen Terminkalender für diese Episode. Hallo André Harms.
Ja, hi Thomas, also vielen Dank. Ich kann das, wie gesagt, nur zurückgeben. Ich freue mich sehr, dass du auf mich zugekommen bist. Es ist, wie gesagt, meine erste Podcast-Folge hier auch noch mit Videobegleitung. Ich freue mich über jeden, der dann uns zuhören wird und bin jetzt auch gespannt auf unser Kennenlernen, auch dich jetzt quasi durch das Gespräch besser kennenzulernen und hier so ein bisschen zu teilen, was ich in Bezug auf Hair Festival gemacht habe, aber auch, was mich dazu gebracht hat und wie ich zur Friseurbranche stehe oder wie du das gerade formuliert hast, wo quasi meine Leidenschaft daherkommt.
Ja. Genau, ja. Das sind genau die spannenden Aspekte, auch in den Gesprächen mit mir, möchte ich mal ganz gern verstehen, was treibt die Menschen auch an, solche Dinge zu tun, und da kommen wir heute vorbei. Du sagst es gerade, dein erster Podcast, und wir hoffen, es hören viele und sehen viele Menschen, und ich nutze das gleich mal, diesen Aufhänger, und sage, liebe Hörer, Hörerinnen, Schauer, Schauerinnen, ihr dürft das gerne immer wieder teilen. Das, was ihr hier seht und wenn ihr das für gut befindet, teilt's und zwar in der inneren Haltung, lasst uns Wissen in der Branche teilen. Es gibt so unglaublich viel schon und wir dürfen hier viel mehr in den Austausch kommen und genau dafür gibt's diesen Podcast und dafür gibt's auch so offen sprechende Menschen, wie ihr uns zwei heute erleben werdet. Also das in meinem eigenen und auch in deinem, André, Sinne, glaube ich, teilt diese Episode. Punkt. Ne? So. Du, ich mag diese Frage und ich habe sie dir auch im Vorfeld geschickt, weil sie ungewöhnlich ist. Welche Qualität wollen wir unserem Gespräch heute geben? In welcher Haltung wollen wir uns unterhalten?
Tatsächlich habe ich ja dir so ein bisschen zugehört in unserem Vorgespräch eben gerade, bevor wir jetzt begonnen haben und finde es eigentlich sehr schön, wie du es formuliert hast, dass wir uns quasi in der Stelle kennenlernen und ich für mich, wenn ich in dem Bild mal bleibe, funktioniert ein Kennenlernen oft Zug um Zug, weil ja gerade mit einem Gespräch, in dem man sich kennenlernt, das Vertrauen gegenseitig in diesem Moment ja miteinander aufgebaut wird für das Gespräch. Also ich freue mich sehr auf deine Fragen. Du hast mir ja nur einen ganz groben Abriss gesagt, wie so der rote Faden heute ungefähr aussieht. Das heißt also, ich bin, ich sag mal, maximal unvorbereitet, um das so zu sagen. somit ist, würde ich sagen, ist die Qualität, das Kennenlerngespräch wirklich das, dem ich das geben würde. Ich kann gar nicht anders, als mich offen zu verhalten. Also ich bin ja hier nicht in einem geübten Medium für mich, sondern ich werde mich dir gegenüber so verhalten. Das heißt, ich freue mich darauf, dass du mit deinen Fragen mich durch das Gespräch leiten wirst und du bekommst von mir quasi völlig offene Antworten. Das ist die Qualität. Mein Ansatz ist immer, dass ich sehr, sehr stark an das glaube, was ich so grundsätzlich selber tue und probiere auch andere für gewisse Dinge zu begeistern, also quasi das zu tun, woran sie selber glauben. Und ich glaube, das wird der Teil sein, den ich probiere, auch heute in unserem Gespräch zu transportieren. Viel Motivation für etwas anzupacken, etwas nach vorne zu bringen, denn ich glaube nicht daran, dass ich alleine etwas tun kann. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich glaube aber auch, dass du daran glaubst, dass es vor allem immer ein Zusammenspiel von verschiedenen gibt. Und auf diese Inhalte freue ich mich ganz besonders, das sozusagen in diesem etwas holistischeren Gedanken zu denken mit dir.
Boah, also guck mal, da stellt man so eine Frage, denkt, na, fällt ihm was ein und so eine Aussage dazu. Ich nehme zwei Worte raus. Interesse, das ist der Grund alleine, warum ich dich eingeladen habe. Und auch dieses tiefgründige Erforschen, dieses Was treibt dich an, da freue ich mich drauf, weil wenn jemand ein Hair-Festival in diesem Größengrade ganz neu aus dem Boden stampft, dann hat er ja was, was ihn antreibt. Und das ist meine Neugier, die gebe ich heute mit rein ins Gespräch. Wie bist denn du in den Tag gestartet? Lass uns mal teilhaben an deinem Leben. Wo bist du? Wie war dein Vormittag? Das ist jetzt wie, also was haben wir? 14 Uhr haben wir es jetzt.
Ja, genau. Ja, tatsächlich, ich bin, das hatten wir, das war ja Teil unseres kurzen Telefonats, das wir hatten. Ich bin gerade aus dem Urlaub wiedergekommen. Ich bin, bevor ich bei Olivia Garden war, habe ich 10 Jahre lang in der Industrie gearbeitet, in der Messtechnik für einen japanischen Konzern und habe in meinem Leben, ja, jetzt komme ich mit was ganz anderem um die Ecke, bin in meinem Leben sehr, sehr viel in Japan gewesen, beruflich. Das waren immer so 2-3 Tage maximal, für die ich diese Reise nach Fernost angetreten bin. Mhm. Und jetzt war Corona abgeerbt und ich hatte meiner Frau immer viel von Japan erzählt. Jetzt bin ich 5 Jahre aus der ehemaligen Branche quasi raus. Also 2018 bin ich da rausgegangen. Da kommen wir sicherlich auch noch ein bisschen zu. Mhm. Aber somit ist mein Morgen etwas dominiert von einem Jetlag. Ich war schon mal um 2.30 Uhr wach, weil ich am Dienstag aus Japan zurückgekommen bin und quasi noch mich wieder dran gewöhne. Ich war um 2.30 Uhr einmal wach, habe noch für eine Stunde gelesen, bin glücklicherweise nochmal eingeschlafen merke immer noch, dass ich etwas zeitdurcheinander bin. Aber nämlich quasi nach meinem Urlaub ein Stück weit zurück. Ich habe noch ein paar Sachen, die liegen geblieben sind, habe aber heute meinen ersten Tag wieder in Belgien, bin bei uns in der Zentrale, habe mit vielen aus dem Team heute gesprochen, einfach so über die letzten 2 Wochen, was war los und ich bin jemand, der vor allem probiert, mit einem aufgeräumten Schreibtisch in die Firma zu kommen, damit ich ansprechbar bin. Und genau das war das heute Morgen. Also ich habe viel Kaffee getrunken, zugehört, mit vielen Kollegen aus dem Team gesprochen, um erstmal da zu sein, weil es gibt von kleineren über größere Themen halt irgendwie Sachen, die da stehen und das Geschäft wird halt überall immer von Menschen gemacht und es ist erstmal wichtig, überhaupt da zu sein, Präsenz zu haben. Das heißt, mein Morgen hat eine private Komponente, die aus dem Urlaub herrührt und aus der Geschäftskomponente, dass ich quasi wieder da bin und meine Zeit zur Verfügung stelle.
Toll. Du, dann mach mal gleich die Frage, was machst du so hauptsächlich beruflich? Also jetzt haben wir schon gelernt, du kommst aus was ganz anderem. Ich habe schon gehört, seit 5 Jahren Hast du dort aufgehört? Was machst du beruflich so deinen lieben langen Tag? Für wen und was?
Also als allererstes Mal würde ich mich immer beschreiben als leidenschaftlicher Vertriebler. Ich bin ja wahnsinnig gerne im Vertrieb tätig, was auch wieder diese Menschenkomponente mit drin hat. Mhm. Für mich hat Vertrieb immer noch etwas stark damit zu tun, Dinge in Verbindung zu bringen. Also Vertrieb ist ja im Ursprung eigentlich das Bindeglied zwischen zwei Firmen. Also wenn man das jetzt aus Firmensicht denkt, es gibt sicherlich auch noch privaten Vertrieb, mich interessiert immer die Firmenseite dahinter, also der B2B-Vertrieb, wie man dann so schön sagt, Business to Business. Das heißt, eigentlich ist der Vertrieb oft ein Bindeglied, je nachdem, in welcher Branche man ist, zwischen einem Lieferanten und einem Abnehmer in irgendeiner Form. Und leider wird ganz oft, gerade auch in Deutschland, Vertrieb oft negativ konnotiert, so mit dem Staubsaugervertreter oder irgendwelchen solchen Themen oder Versicherungsvertreter. Das sind immer so Themen, die da mit reinkommen, die ja oft dann auch eher einen Privatbezug als einen Geschäftsbezug haben. Und meine Welt, die sieht da immer ganz anders aus. Ich glaube immer ganz stark daran, dass es eigentlich jemanden braucht, der diese Verbindung schafft, der neue Möglichkeiten aufzeigt. Also jetzt gerade in der Unternehmenswelt, und wenn ich das mal in deine Welt übersetze, du bist ja letztendlich auch vertrieblich auf mich zugekommen, weil du hast angefragt für den Podcast. Das ist ja am Ende des Tages auch etwas zusammenzubringen. Und genau dieser Teil, den du dort gemacht hast, dass du auf jemanden zugehst und sagst, ich möchte mit André jetzt in dem Moment, aber vielleicht auch mit jemand anderem sprechen, ist die Komponente, die mich am meisten antreibt im Vertrieb, diese Verbindung zu schaffen. Da komme ich eigentlich erstmal ursprünglich her als Mensch. Ich habe, wie gesagt, lange Jahre Industrievertrieb gemacht für einen japanischen Konzern und habe da also sehr, sehr technische Sachen vertrieben, die in der Mess- und Regeltechnik waren. Und ist ein bisschen Zufall, ich will jetzt nicht zu weit ausschweifen, bin aber dann darüber meinen besten Freund tatsächlich in die Friseurbranche eingetaucht. Ja. Beide haben die Karriere zusammen gestartet, zusammen studiert, so haben wir uns auch kennengelernt. Er hat recht früh die Geschäftsführung bei Olivia Garden übernommen.
Ja.
Schon vor jetzt, ich glaube, 13, 14 Jahren war das etwa. Und ich habe ihn da immer begleitet. Das heißt, ich habe Olivia Garden quasi mit ihm sozusagen entdeckt, weil er da Geschäftsführer geworden ist. Und vor 5 Jahren hat er mich gefragt, ob ich nicht ihn in der Geschäftsführung unterstützen möchte. Und weil er das Unternehmen entsprechend gewachsen hat und eigentlich eine nächste Komponente brauchte, die nach mehr Vertrieb und Marketing geschrien hat. Und dann habe ich meinen alten Job über Bord geworfen und bin hier als Geschäftsführer mit eingestiegen. Und mache jetzt seit 5 Jahren eigentlich nicht mehr Vertrieb, sondern ganz, ganz viel Grundsätzliches, weil wir die Firma durch viel Transformation bringen mussten und viel Veränderung quasi bei Olivia Garden in diesem Standort, aber auch in das Geschäftsmodell reingebracht haben. Und das spitzt sicherlich dann jetzt in dem diesjährigen Herr-Festival, da kommen wir zu, also ich probiere jetzt den Bogen etwas kürzer zu fassen. Ja. Wenn du mich jetzt fragst, was mache ich heute tagtäglich, geht es eigentlich darum, dass ich mit meinem Team im Austausch bin, weil wir haben viele tolle Leute in den letzten Jahren eingestellt, wir sind stark gewachsen, haben Olivia Garden viel mehr auf die Landkarte gebracht, was aber eben auch mit viel Veränderung eben personeller Natur zu tun hat, aber auch von Produkten, Konzeptionen. Also da sind ganz, ganz viele Themen, auch mit Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und da habe ich vor allem, war meine Aufgabe in den letzten Jahren, das ist heute noch viel zu initiieren. Und ich habe dann, das hast du ja auch schon angesagt, auch beim Herr-Festival trifft das zu, zum Glück immer Leute gefunden, die das dann mit mir auch umgesetzt haben. Weil vieles in der Umsetzung kann ich gar nicht. Ich kann ganz gut initiieren und auch etwas erdenken und eine Idee einbringen, aber braucht dann ganz, ganz viel Team, die das dann wirklich auch in eine Umsetzung bringen. Weil das würde ich alleine gar nicht schaffen können.
Wie alt bist denn du?
Noch 39. Das ändert sich diesen Monat.
Diesen Monat noch? Ja. Ich möchte jetzt mal ganz kurz, es kommt dann immer ein bisschen so anbiedernd daher, aber Respekt, es gibt ganz wenig Menschen, die sagen können, was sie gut können und daraus dann auch beruflich die richtigen Schritte ziehen oder die richtigen Schritte ableiten. Weil du sagst das jetzt so, du kannst initiieren, ne, bumm, aber du kannst gar nicht umsetzen, dafür hast du tolle Leute. Das ist ja perfekt. Also wenn man das für sich weiß und sich dann gar nicht so probiert und ich muss es auch noch bis zu Ende machen, also du scheinst auch was von loslassen zu haben, ne? So, ich habe die Idee, ja, ich gehe das auch immer an.
Das ist schön, dass du sagst. Das sehen, glaube ich, die Menschen, mit denen ich bis jetzt gearbeitet habe, unterschiedlich. Also ja, es gibt, glaube ich, Punkte, wo ich im Außen dann so wirklich sich loslasse. Tatsächlich ist das manchmal meine größte Schwierigkeit, das Loslassen. Also ich brauche dann die Menschen um mich rum, die mir es auch Möglichkeiten loszulassen. Also es ist ja immer die Frage, wenn du was initiierst, dann hast du ja ganz oft, also ich stelle mir wirklich Sachen vor, ich bin ein sehr, sehr visueller Mensch, ich muss mir das vorstellen können, das hatten wir auch schon kurz mal irgendwann angesprochen, und dann habe ich eben auch ein Bild im Kopf, aber so sehr ich dann auch probiere, über die Sprache zu vermitteln, was ich mir vorstelle, so sehr ist es dann ja manchmal, dass das Bild bei jemand anderem dann anders aussieht. Und dann ist die Frage, passt das noch? Ist das Bild sogar besser, was diese andere Person dann mit reinbringt? Oder aber sehe ich Abstriche, die zum Scheitern führen können? Und dann kann es natürlich auch zwischendurch mal knatschen und dann auch dann das Bild mitgeben, dass ich nicht genug loslasse. Das ist dann immer eine Frage, wie findet diese Kopplung statt sozusagen? Aber mein Lieblingsbild ist das, was du gerade gesagt hast, das Initiieren und dann auch loslassen können. Dazu braucht es aber dann eben auf dem Weg die richtigen Schritte. Das klappt eben nicht immer. Aber von meinem originären Wunsch her ist es genau das.
Ist genau das. Mega. Dann möchte ich kurz Danke sagen, und das ist ein Grund, diesen Podcast wirklich weit zu verteilen in die L'Oreal und Vella Welten und alle, die noch so im Vertrieb unterwegs sind. Weil du hast in deinen vor 5 Minuten ein unglaubliches, schönes, so eine Planke gebrochen für Vertrieb. Vertrieb wird ja wirklich häufig wahrgenommen als, na, da kommt einer und will mir wieder was verkaufen, und zwar eine Palette.
Ja, was andrehen.
Ja, was andrehen, ja. Genau. Ja. Und, aber auf der anderen Seite ist das, was du jetzt gerade beschrieben hast, da hast du mich sehr berührt, das war meine alte Vella-Welt, in der ich 13 Jahre unterwegs war. Wir sind zum Kunden gefahren und haben mit unseren unglaublich langjährigen, vertrauten Kunden angefangen zu visionieren, wie kann man da aus dem, was wir haben und was du hast, irgendwas zusammenpuzzeln, was für alle gewinnbringend ist. Und dann ist es genau dieses Verbindende gewesen, wofür eben auch der Vella Außendienst extrem geschätzt wurde damals. Ne? Und wie ich heute das weiß ich nicht, bin schon ein paar Jahre raus. Aber das fand ich gerade ein schönes Bild, wenn der Vertrieb sich natürlich auch als solcher selbst versteht. Ne? Weil häufig, erlebe ich ja leider auch, hast du eben, PowerPoint-Schlachten zum Thema Produktinnovation, was ja nicht unbedingt die Lösung ist für die Probleme am Friseurmarkt.
Absolut.
Produkt, ne? Also es ist toller Support, ist wichtig, tolles Werkzeug, tolles Material zu nutzen, aber es ist nicht unbedingt die Lösung für alle Probleme dieser Welt. Ne?
Ich nehme das mal immer anders gerne auf. Wenn ich über Vertrieb spreche, dann bringe ich es immer gerne für jemanden runter, der das vielleicht selber schon erlebt hat. Es gibt ganz oft die Situation, wo man sich privat irgendwo erwischt und sagt, ich hätte gerne irgendwas. Ich sag mal von mir aus eine neue Hose, einen neuen Fernseher, irgendetwas. Und man trifft auf jemanden, und ist sich noch unsicher in seiner Entscheidung. Wenn man genau weiß, was man haben möchte, braucht man keinen Vertrieb. Man geht mal hin und kauft das. Dann sagt er einfach, ich möchte den Artikel mit der Artikelnummer, gib mir den bitte, jetzt will ich den noch zum günstigsten Preis, fertig.
Ja.
Da braucht man keinen Vertrieb. Aber wenn man unsicher ist, ich sag mal zum Beispiel ein bisschen im Modegeschäft oder willst dir irgendwie was zum Anziehen kaufen und bist dir unsicher, du willst auch vielleicht einen neuen Stil, irgendwas ausprobieren und bist dir ein bisschen unsicher, dann ist es am besten, wenn du jemanden an deiner Seite hast, der dich dort berät. Und natürlich nicht jeder hat dann irgendwie den besten Freund, beste Freundin, die dabei ist, sondern oft steht man dann da mit jemandem, der dann dort Verkäufer heißt. Und wenn dieser Verkäufer das gut macht, dann geht man ganz glücklich aus dem Laden, weil man sich vielleicht getraut hat, etwas zu tun. Und wenn dort jemand unterstützend tätig ist, dann macht er richtig guten Vertrieb. Ich glaube, dass das jeder genießt, auf guten Vertrieb zu treffen, weil das verbindende Element geschaffen ist. Und das gilt durch alle Branchen. Also auch ein Friseur ist ja Vertriebler bei seinem Kunden, weil er an der Stelle seinem Kunden so viel schenken kann in seiner eigenen Umsetzung, wenn er es mit seinem Kunden tut. Und das macht den Kunden glücklich. Am Ende hat der Kunde sich ja schon, beim Friseur ist das eben der Schritt, schon entschieden, sich auf den Stuhl zu setzen und damit auch einen Preis einzugehen, möchte ich mal sagen. Aber an der Stelle gibt es ja manchmal auch noch Mehrwertsachen. Also ist der Friseur in der Lage, jemandem auch vielleicht eine Frisur mitzugeben oder etwas an Dienstleistung mitzugeben, wo der Kunde vorher noch nicht ganz bereit war und am Ende dadurch aber glücklicher wird. Der wird ja nicht unglücklicher, wenn er das macht. Und das ist leider manchmal ein Bild, der gerade mit Vertrieb entsteht, als wenn jemand etwas ausgegeben hat und das gar nicht wollte.
Und
ich sehe es ganz anders. Ja, ja. Also ich sehe es ganz anders. Es geht eigentlich eher darum, das, was jemand möchte, muss manchmal noch ein bisschen wachgeküsst werden. Und dann werden beide Seiten glücklicher. Nämlich der, der durch seine Einnahme generiert und der mit seiner Ausgabe eigentlich das erhält, was er eigentlich haben möchte. Und dieses ist immer das verbindende Element, wo eine vertriebliche Komponente drin ist. Und die liebe ich einfach, ja.
Prädestiniert für Vertriebsschulungen, würde ich sagen. Ne? Kannst du das Seminarprogramm aufnehmen. Bevor wir jetzt weiter an deiner Geschichte noch reden, bitte, ganz ehrlich auch für mich, ich hab nicht unter Olivia Garden jetzt groß rumgegoogelt, sondern habe einfach gedacht, wenn ich einen André schon mal habe, dann lasse ich mich einfach live aufklären. Und sehr vielleicht geht es vielen Menschen in der Friseurbranche wie mir, dass ihr noch nicht so ganz präsent seid. Also wenn man so die ganzen Produktnamen oder Produktlieferanten aufzählt, dann hat man so 5, 6 immer an der Zahl, die man immer nennt. Aber ihr wart für mich noch nicht dabei. Wer seid ihr? Was macht ihr für Friseure? Was ist euer Angebot?
Also erstmal ganz einfach, wir machen in erster Linie Haarbürsten. In Deutschland sind wir noch sehr bekannt für Scheren, tatsächlich. Also unser größter Scherenmarkt, also von unseren Scheren her, ist der deutsche Markt. Das ist verblüffend, wo ja aus Deutschland selber auch sehr, sehr große Scherennamen herkommen. Okay. Haben wir aber einen sehr, sehr großen Marktanteil in Deutschland. Also im Verhältnis zu dem, vor allem aus Olivia Gardens Sicht, also aus unserer Sicht selber, ist der Anteil extrem hoch. Mhm. Aber ich rede lieber über die Haarbürste. Wir sind mehr Haarbürste als Schere. Das muss man sagen. Unser Schere-Portfolio ist viel kleiner als unser Haarbürstenportfolio. Auch wenn man das jetzt aus Umsatzsicht, also jetzt mal rein aus von den Business Facts herkommt, macht unser Haarbürstengeschäft über 80% aus und die Scheren liegen ungefähr so im Bereich von 10% unseres Umsatzes. Also eine deutliche Verschiebung zu den Haarbürsten. Das hat auch Schritte, wo als Kai, also der zweite Geschäftsführer, mein bester Freund sozusagen, mich mit an Bord genommen hat, haben wir damals uns auch angeschaut, als ich dazu kam, wie machen wir das vertrieblich, und haben uns ganz klar gesagt, wir kümmern uns um das, was wir am besten können, und das sind die Haarbürsten, und die wollen wir momentan erstmal nach vorne stellen. Wir sind als Firma zu klein, um zu sagen, wir machen zu viel gleichzeitig. Wir hatten zu der Zeit auch noch einen Haar- und Föhn sogar mit drin, also Electrical. Das heißt, also da haben wir uns quasi erstmal von getrennt. Wir gesagt, das können wir gar nicht leisten. Das ist auch überhaupt nicht unser Steckenpferd, sondern wir sind am besten im Bereich Haarbürsten und dann im Nebenbereich Schere. Also wir machen Schere auch noch einiges, kümmern wir uns schon auch noch drum, aber die Haarbürste haben wir erstmal nach vorne gestellt. Und wenn du jetzt sagst, Olivia Garden, wo kommen wir her und wie sind wir da überhaupt zu gekommen? Tatsächlich ist die Firma schon relativ alt, wir sind über 50 Jahre alt. Wir haben immer noch die Familie mit drin, also die Firma ist gegründet worden von Jean Renette. Der ist mittlerweile im Ruhestand, ist um die 80 Jahre alt. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt schon 80 geworden ist oder noch wird. Zumindest schon mal ist älter, mittlerweile seine Kinder am Werk. Er ist Belgier und hat die Firma hier in Herstal gegründet. Also das ist der Ursprung. Da sitzen wir auch immer noch mit der Zentrale sozusagen. Und ist dann aber mit seiner Familie irgendwann in den USA ausgewandert und hat dort die gleiche Firma nochmal aufgebaut. Die sitzen in Kalifornien. Und es gibt quasi Olivia Garden zweimal in der Welt. Auch hier bleibe ich immer gerne bildlich. Man kann sich Olivia Garden vorstellen als Firma wie Aldi. Es gibt einen Aldi Nord und einen Aldi Süd. Yep. Und die haben unterschiedliche Gebiete und teilen sich sozusagen auf und teilen sich auch den Namen und die Marke und haben quasi dadurch viele Synergieeffekte. Und so läuft es auch bei Olivia Garden. Es gibt eine amerikanische Olivia Garden International und eine europäische Olivia Garden Europe. Und das sind zwei getrennte Firmen, die sich die Marke als Dach teilen. Es gibt im Hintergrund ein paar Shareholder-Verflechtungen und so weiter, aber insgesamt sind es zwei separate Firmen mit auch einem mit einer separaten Produktportfolio. Also in den USA machen wir mehr Electrical sogar noch, das machen wir in Europa gar nicht. Hier haben wir uns ganz klar auf die Bürste committed und eben auch auf den Friseur. Also wir machen in erster Linie Haarbürsten für den Friseur und sind sozusagen dann aus dieser Beauty-Branche, wenn man das runterbricht, im Bereich der Haare bedienen wir die Nische der Tools und in den Tools-Nischen sind wir in der Nische der Haarbürste. Also das ist vielleicht auch der Grund, warum man uns nicht jeder uns sofort kennt, weil die Haarbürste eben am Ende des Tages eine sehr kleine Nische aus der Branche der Friseure ist, die ja im weitesten Sinne in der Branche der Beauty stecken.
Und jeder, der Friseur ist, ich, gelernter Friseur, Friseurmeister etc. und 9 Jahre auch ganz klar live am Stuhl, weiß, eine gute Bürste macht Sinn.
Absolut. Und so. Wird auch von jedem eingesetzt. Also richtig. Das ist ja das Verrückte. Also jeder setzt eine Haarbürste ein. So ist es.
Das ist so ein täglich benutzter Artikel und der kann geil sein oder nerven. Ne? Und da gibt's dann noch.
Ich gehe davon aus, Thomas, dass du schon mit uns gearbeitet hast und es nicht weißt. Und das ist tatsächlich einer der Schwächen, die Olivia Garden in den letzten Jahren hatte. Also ich bin ganz fest davon überzeugt, dass du mit uns schon gearbeitet hast und es nicht weißt. Der Grund, ich mach deinen Blick dazu.
Jetzt alle umschalten zu YouTube. Thomas guckt.
Ich habe Thomas Schweigen gerade vor mir. Mit einem etwas irritierten Blick. Es ist sehr, sehr einfach. Als ich eingegangen bin, 2018 in die Firma kam, war das erste, was ich gemacht habe, weil die Firma zu der Zeit sehr weit weg vom Kunden war, also total weit weg von euch Friseuren. Das war unfassbar für mich. In der Firma, als ich hier ankam, hat eigentlich kein wirklicher Kontakt zum Friseur bestanden. Das heißt, die Firma hat nur Produkte für Friseure gemacht und hatte eine unfassbare Distanz zum Kunden. Und das mit der vertrieblichen Leidenschaft, sage ich, du musst ja eigentlich beim Kunden sein, was ist denn hier los? Also wie machen wir das denn? Na, und ich bin am Anfang vor allem viel zu Friseuren und habe probiert zu verstehen, was da eigentlich abläuft. Und bin in Salons rein, wirklich ganz, also nackt, kalt in Salons reingegangen und habe probiert, mit denen mal zu sprechen. Was setzen ihr für Haarbürsten ein? Und dann gibt's ja oft das Abwimmelnde, die haben erstmal gedacht, ich will was verkaufen. Wollte ich ja gar nicht, ich hatte gar nichts. Ich wollte verstehen, was los ist.
Marktforschung.
Genau. Und habe bei vielen festgestellt, dass die Olivia Garden nicht kennen. Und habe ich gesagt, darf ich mir denn damit deine Bürsten angucken? Und es gab kaum einen Friseur, der nicht eine Haarbürste von uns da liegen hatte. Und der Grund ist relativ einfach. Auf unseren Produkten stand schlicht und ergreifend nicht Olivia Garden so drauf, dass man das sehen konnte. Also unser Bestsellerprodukt zu der Zeit war eine sogenannte Prothermal. Und die hatte Olivia Garden nur ganz klein am Griff in Rot draufstehend, was meistens nach wenigen Benutzungen weg war, also weil die Bürste dann benutzt war. Das heißt, da war Olivia Garden weg und die, also du konntest als Friseur teilweise nicht erkennen, dass das eine Haarbürste von Olivia Garden ist. Und jetzt guckst du ja zu Recht so verdutzt. Ja. Das kannst du dir als Firma einfach nicht erlauben, dass dein Kunde nicht weiß, was für ein Produkt er eigentlich einsetzt. Und das ist eigentlich ein absurdes Thema. Und das hat doch einiges an Zeit gekostet, weil es dann am Ende, jetzt werden wir sehr businessdetailreich, aber wir mussten viel verändern, dass wir Olivia Garden besser auf die Haarbürste raufbekommen. Das ist auch erst, stand jetzt, dieses Jahr geht das erst wirklich live. Also wir haben bis 2023 gebraucht, um den Wechsel in die Produkte reinzubringen. Das heißt, ab diesem Jahr wird Olivia Garden besser kenntlich sein auf den Produkten. Und die, die vielleicht vorher schon immer wussten, ich setze Olivia Garden ein, alles gut, die werden das auch weiterhin verstehen und nachvollziehen. Aber ich glaube, dass viele jetzt in Zukunft erst nach und nach verstehen werden, dass sie schon seit 10 Jahren wahrscheinlich mit unseren Produkten arbeiten.
Alleine nach diesem Podcast jetzt hier, wenn der dann online geht, werden sowieso einige Menschen mal auf ihre Bürste gucken und denken, was ist das eigentlich? Und auch ich werde mal in mein Handwerkszeug schauen, was ja noch vorhanden ist.
Ja.
Und werde mal gucken, was da eigentlich draufsteht. Weil das kann natürlich wirklich sein. Und gleichzeitig denkt man als Thomas mit Vertriebserfahrung im Rahmen der Wella-Welt, ja klar, Wella stand ja immer überall. Meine, hinter mir überall steht mein Kind, ne? Hinter dir dein OG. Wo man einfach denkt, ja, eigentlich Standard, ne? Und man wundert sich manchmal, an was für Kleinigkeiten es hängt. Und dann, ich nehme den Faden auf und sage, liebe Friseure, wissen eure Kunden alle, wer ihr eigentlich seid?
Mhm.
Die da als Produkt, als Friseur, als Produkt hinter dem Kunden das Wunderwerk vollbringen, wissen die, wer ihr seid? Können die euch beschreiben? Wissen die euren Namen? Und jetzt meine ich gar nicht den Namen, Thomas steht drauf, sondern wofür stehst du, ne? Also das ist fast zu übersetzen, dass viele Friseure ja als Person gar nicht in der Form gebrandet sind, als wie das der Endverbraucher was darüber erzählen könnte. Ne? Das ist spannend. Du wolltest gerade was sagen, habe ich an deiner Hand?
Ja, ich wollte einfach nur sagen, ich wollte es eigentlich nur damit abschließen, das wären meine abschließenden Worte dazu gewesen, das ist eben das, was ich dir jetzt gerade erzählt habe als Geschichte in immer noch recht kurzer Form oder kondensierter Form, ist eben der Hintergrund, dass die Firma über 50 Jahre alt ist und eine entsprechende Vergangenheit hat. Als viele der Produkte, die erfolgreich bestanden haben und eine super Marktdurchdringung hatten, als ich die 2018 dann hier so entdeckt habe, kamen die halt trotzdem mehr aus einer Zeit, wo Produkte noch ganz anders vermarktet wurden. Heute ist es völlig klar, dass bei den Produkten der Name und solche Themen im Vordergrund stehen. Alleine durch Social Media, dass da ganz andere Zusammenhänge zwischen einer Marke und dem Kunden bestehen müssen, um erfolgreich zu sein, um deren Aufmerksamkeit zu bekommen, ist an vielen Stellen selbstverständlich. Aber die Haarbürste ist halt nach wie bis dato, das ist vielleicht auch der glückliche Teil für uns, immer noch ein Produkt gewesen, was Kunden einfach gekauft haben. Ich bin mit der Bürste zufrieden, ich kaufe die wieder, ich weiß, wo ich sie kriege. Und da waren wir gut drin aus einer Vergangenheit heraus und haben dadurch einen automatischen, wiederkehrendes Geschäft gehabt. Aber wir sind natürlich auch zu der Erkenntnis gekommen, das wird nicht ausreichen für die Zukunft. Wir müssen Leuten auch deutlich machen, dass sie mit uns arbeiten und den Friseuren das auch besser kenntlich machen, damit wir auch mit ihnen ins Gespräch kommen. Also alleine, dass ich zu einem Friseur hingekommen bin und gesagt habe, ich bin von Olivia Garden und der sagt, kenne ich nicht, ermöglicht mir gar nicht, mit ihm zu sprechen. Wenn ich sage, ich bin von Olivia Garden, der sagt, ja klar, ich, ne, so wie so ein Fan, ich setze euch ein, ich habe, ne, oder ich habe eine gehabt und die ist kaputt gegangen, das wäre auch was, egal, kann auch was Negatives sein, aber diese Brücke ist etwas, was wir bei Olivia Garden erst schaffen mussten, dass man uns tatsächlich kennt, weil auch das ist ja Teil, um überhaupt ins Gespräch zu kommen.
Ganz spannend. Jetzt hast du gerade erzählt, ihr seid die Nische in der Nische, Werkzeugnische und dann machst du die Bürstennische.
Und dann machen wir
das. Das wurde ganz schmal.
Ja, ja, ja.
Und jetzt die große, große Frage. Wie kommt man denn als Nische auf die Idee, ein Hair-Festival in Hamburg auf die Beine zu stellen?
Ja, das ist Wie erzähle ich das in der Reihenfolge richtig? Also,
ja.
Ich fange mal an mit dem Geschäftsmodell von Olivia Garden. Also unser Produkt, wenn ich bei der Haarbürste bleibe, ist es so, dass wir anders als einen L'Oreal oder Wella keinen Außendienst haben. Also wenn du Haarfärbemittel oder auch jegliche, sag ich mal, Verbrauchsprodukte, ich mach's mal größer, Verbrauchsprodukte wie eben eine L'Oreal oder eine Wella verkaufst, dann kannst du auch einen eigenen Außendienst haben, weil die Produkte ja wiedergekauft werden. Du hast einen gewissen Umsatz, dadurch auch ist das möglich, diese Vertriebskomponente aufzubauen. Bei der Haarbürste ist es so, die wird ja nicht so verbraucht wie ein Verbrauchsmittel, also ein Shampoo oder ähnliches, sondern eine Haarbürste wird gekauft und je nachdem, wie sie eingesetzt wird, hält sie so und so lange. Also sie dreht sich relativ langsam. Wenn ich jetzt also eine Vertriebsmannschaft hätte, die, keine Ahnung, alle paar Wochen bei einem Friseur vorbeikommt und sagt, brauchst du eine neue Haarbürste, sagt er jedes Mal nein.
Nein.
Hat er mir gekauft.
Genau.
Also, nein. Ja, also ein ganz einfaches Bild.
Also, die hält noch zwei Jahre, bis später. Ne?
Genau. Richtig. Das möchte weder der Friseur, möchte das, noch wollen wir das. Also das macht keinen Sinn. Das heißt, wir arbeiten natürlich mit einer Distribution und sind durch diese Distribution eben schon relativ weit weg vom Kunden und sprechen ganz wenig im Vertrieb sozusagen mit dem Friseur selber. Ja. Und in der Vergangenheit war es so, dass wir das eigentlich nur auf Messen hatten, wo wir selber einen Messestand hatten und den ja eigentlich auch als Markenbotschaft genutzt haben. Und wir haben unsere Messestände, das machen wir schon seit eh und je, betreuen wir immer mit unserem eigenen Personal. Also da steht dann jemand aus der Buchhaltung hinterm Tresen, da steht jemand aus dem Lager hinterm Tresen, da steht auch jemand aus dem Marketing hinterm Tresen. Aber das heißt, hinter dem Tresen, der die Bürsten verkauft, steht zum Großteil unsere eigene Firma. Das gibt erstmal jedem die Möglichkeit von uns als Firma, den Kunden selber kennenzulernen. Und zwar egal, in welchem Bereich diese Person bei uns eigentlich arbeitet. Das ist erstmal eine wichtige Komponente. Aber die Events sind halt sehr, sehr wenig. Bei jedem anderen Schritt, wenn wir auf die Kunden zugehen und was machen, treten wir ein Stück weit unserer Distribution auf den Füße. Also ich kann nicht auf einmal hingehen und sagen, Mensch, Thomas, du kannst mal eine Bürste bei mir kaufen, weil eigentlich sollst du die ja bei unserem Kunden kaufen. Das heißt, ich kann ihm das nicht wegnehmen. Und wir wollten nochmal in eine andere Situation kommen. Das war der Gedanke, um mit der Friseurbranche, mit den Friseuren selber in Kontakt zu treten und haben gesagt, eigentlich brauchen wir ein Event. Jetzt ist Corona vorbei, eigentlich brauchst du was anderes. Es braucht auch etwas, was nicht Messe ist.
Ja, ja.
Und nicht nur Kongress ist,
ja,
sondern irgendwie was anderes. Und da war das Thema wie und was und es war sehr unklar. Wir hatten überlegt, machen wir so eine Art Garagenparty bei uns, also Lager auf und machen da was und machen da irgendwie eine Veranstaltung, wo man auch mal uns kennenlernen kann. Mhm. Und gesagt, wer kommt denn nach Hairstyle Belgien? Wie kriegen wir denn das gelöst? Und was, ja, also es gab so mehrere Ideen. Und dann war der Zufall tatsächlich, dass ich letztes Jahr im August auf einer Veranstaltung war, wiederum über einen Freund von mir in Hamburg. Und diese Veranstaltung war betreut von 45 Hertz, wohinter die Elbmenschen stehen. Die sind in erster Linie die Gebrüder Frigoni, Daniel und Julian Frigoni, die in Hamburg einiges im Bereich Event, aber auch Gastronomie machen. Und die haben unter anderem jetzt schon seit, ich glaube, knapp 10 Jahren dieses 45 Hertz. Und 45 Hertz, auch wenn du das googelst, ist eine Fläche in Hamburg zwischen Schanze und Karolinenviertel. Das ist genau da, wo der Fernsehturm in Hamburg steht quasi. Oder auch, wo die Messe ist. Die ist ja auch direkt dort. Und diese 45-Hertz-Fläche besteht jedes Jahr für 3 Wochen und wird eben bespielt von den Frigonis oder von den Elbmenschen, je nachdem, wie man das jetzt sagen möchte. Und die haben dort eigentlich einen Bereich geschaffen, der in diesen 3 Wochen unterschiedlichste Events ablaufen ist. Das sind teilweise Musical, Food Festivals und so weiter und so fort. Und ich war eben auf einer Veranstaltung dort, auf einem Donnerstag war das, wo eigentlich nur zwei Sachen aufgetreten sind, nämlich Oli P. hat aufgelegt und danach kam Team Rhythmusgymnastik aus Köln, falls du die kennst oder jemand. Ein ganz irres Ensemble, total Wahnsinn. Also wer die kennt, liebt, die ist eigentlich eine Karnevalsveranstaltung, die aber sehr, sehr wirklich irre. Muss man sich angucken, vielleicht mal googeln. Also Team Rhythmusgymnastik, auf jeden Fall empfehlenswert. Und das war Open Air, eine geile Veranstaltung. Ich habe mir das angeguckt und habe zu dem Daniel Frigoni gesagt, das brauchen wir für Friseure. Das passt wie Arsch auf einmal. Ich habe einfach dieses Thema gesehen und habe in dem Moment wieder den visuellen Charakter gesehen, dass so brauchen wir das. Und ich sehe hier eben 2, 3 Marken, die das mit unterstützen und dann machen wir ein Event und zwar ein Event für Friseure und nicht für Marken. Für mich ist es so, wenn ich eine Messe mir angucke, dann ist eine Messe für Marken.
Richtig.
Und die wünschen sich, dass da Friseure kommen.
Ja.
Aber die Messe hat für mich nicht mehr das Gefühl, sie ist für den Friseur. Und ich weiß nicht, ob ein Messer das irgendwie lösen kann. Das kann ich, das ist nicht mein, ich bin überhaupt, ich komme nicht aus dem Bereich. Aber ich war eben auf dieser Veranstaltung und gesagt, das interessiert doch einen Friseur. Der möchte doch irgendwo hinkommen, wo er auf seinesgleichen trifft, also auf andere Friseure, wo er sich austauschen kann. Der möchte was erleben, wo ein gewisser Eventteil irgendwie mitkommt, wo auch, wo ich auch was mitnehme für meinen Alltag. Aber ich möchte vielleicht auch in ein Markenerlebnis kommen. Also ich möchte vielleicht auch mal eine Marke kennenlernen, die ich so noch nicht, also die, die es mir anders nahbar macht. Und das habe ich eben auf dieser Fläche gesehen und das war der Anschluss, dass wir es gemacht haben. Es hat dann noch ein bisschen gedauert, also es braucht noch eine Nachwirkung. Die Entscheidung ist dann erst, also im August war ich da letztes Jahr, 22, und erst im März haben wir die Entscheidung getroffen, das zu machen. Also es hat noch ein bisschen gedauert. Wir haben also erst im März 23, das muss ich nochmal klar überlegen, Mitte März 23 haben wir als Olivia Garden die Fläche von 45 Hertz gezeichnet für den Tag. Es war ein Montag, an dem den wir genommen haben, weil wir gesagt haben, da haben die Friseure frei, das könnte passen. Und erst dann kam der ganze Teil auf, dass wir die weiteren Gründungspartner gefunden haben. Also Wahl, Darwinus und Newflex sind dann dazugekommen, weil wir gesagt haben, wir können das nicht alleine machen, wir brauchen da ein Team zu und haben das dann gleichberechtigt mit den drei anderen Marken quasi vollzogen. Wir waren die Initiatoren, also nicht die Aus, wir haben es quasi nicht veranstaltet, sondern veranstaltet haben wir das dann zu viert. Newflex, Darwinus, Wahl und Olivia Garten.
Cool. Du hast gerade darüber gesprochen, was du glaubst, was Friseure sich wünschen von so einer Veranstaltung.
Ja.
Wenn ich nächstes Jahr bei der Top Hair mit dabei bin und da mit auf der Kongressbühne sprechen darf, was ich total toll finde, bin ich gerade so ins Nachdenken gekommen. Habe halt gerade mit den Messemenschen von der Top Hair, total nette Leute.
Ja, super nett.
Und habe so gedacht, ja, das stimmt aber auch. Also so eine Messe ist eine Plattform für die Unternehmen, sich zu zeigen. Aber was will denn eigentlich der Friseur?
Ja.
Wir sind ja gerade, also jetzt wird es mal kurz ein bisschen, vielleicht sogar ein bisschen brainstormig, weil...
Finde ich gut, ich freue mich über jeden Input.
Über jeden der Messe. Jetzt wird's, weil es gibt jetzt einen Zukunftskongress von Im Salon, der ist in Berlin im Januar. Ne? Ein tolles Programm mit Richard David Precht und so, wo ich denke, cool. So.
Ja.
Dann gab es euer Hair-Festival, dann gibt es die Style.com, dann gibt es, wir müssen das gar nicht alles auflisten, aber es gibt Kongresse, es gibt Messen. Jetzt gibt's euer Hair-Festival und bei der Ausführungen, danke.
Oh, ja.
In so einem Gedanken gerade. Habe ich gedacht, was will ich denn eigentlich als Friseur? Und jetzt ist es vielleicht eine total persönliche Einschätzung, aber ich will Austausch.
Ja.
Ich will mit Leuten reden und zwar mit denen, die mir ebenbürtig sind. Und ich will mich nie an den Messestand stellen, es tut mir jetzt voll leid für alle, die da die Messe aufbauen, und mir irgendwas anhören, was wieder einer von der Kanzel predigt, wohl wissend, dass ich selber so einer sein werde. Ne? Aber eigentlich gehe ich doch in diese Kongresshalle rein oder in diese Kongressbühne und hoffe doch auf Menschen zu treffen, die vielleicht nach der Inspiration sich mit mir dann auch austauschen können. Aber ich will doch gar nicht mehr so alles so nur nehmen, sondern ich will doch irgendwie mehr meine eigene Welt bauen. Inspiriert von außen. Aber vor allem dieser Austausch, dieses wirklich miteinander. Und ich muss gerade an einen Podcast denken mit Tino Herrmann, Verband der Friseure oder Verband der Friseure, VDF, die das so schön leben. Die zweimal im Jahr sich treffen, diese 70 Unternehmer, und die tauschen sich aus miteinander. Und das ist der Gewinn. Da stehen immer ein paar Referenten mit, war ich schon dabei. Aber das, die Referenten sind nur ein bisschen Inspiration. Das Wirkliche ist der Austausch. Und ich glaube, da muss es hin für die kommenden Jahre der Veranstaltung miteinander. Sich nicht mehr so alleine fühlen. Merken, man ist als Friseur einer von ganz, ganz vielen mit den gleichen Themen. Und da den Dialog zu entfachen.
Ich probiere eine kleine Geschichte zu erzählen. Ich hoffe, ich schweife damit nicht zu weit ab. Ich hoffe, ich kriege das einigermaßen hin und den Bogen auch gespannt. Was wirklich immer schwer ist zu sagen, was Menschen eigentlich wollen. Und sie zu fragen, hilft ganz oft nicht. Das ist jetzt schon sehr lange her, als die Waschmittelindustrie probiert hat zu verstehen, was Menschen wollen, haben sie die auch befragt und die haben gesagt, ich will, dass meine Wäsche weißer wird. Und ich weiß nicht, ob du diese Story dahinter kennst, aber Wäsche wurde immer weißer, natürlich irgendwie, was will ich? Ich will, dass sie sauberer wird, also in dem Fall bei Weiß, sie soll weißer werden, also ne, das sind so das Thema, das ist schon sehr lange her, also wir reden nicht von gestern, sondern von weit, weit in der Vergangenheit. Und dadurch wurde Wäsche irgendwann blau, weil Weiß irgendwann so ein Blaustichigkeit bekommt,
dass sozusagen so weiß wurde. Na genau.
Genau. Und dann haben auch mal die Ersten geguckt, was machen denn Menschen eigentlich, wenn sie ihre Wäsche waschen? Sie nehmen sie aus und sie riechen dran. Das heißt, sauber war nicht weißer, sondern sauber war gut riechend. Und dann hat die Waschmittelindustrie angefangen, Waschmittel zu parfümieren, was vorher nicht der Fall war. Das heißt, der eigentliche Unterschied, was die Menschen wollten, war, dass sie gut riecht. Und nicht, dass sie sauber, also natürlich jeder wünscht sich saubere Wäsche, ohne Frage, aber sie soll halt eben auch gut riechen.
Ja, und wir sagen sauber und meinen, sie soll frisch sein. Frisch riechen. Genau. So, ne? Ja.
Mhm. Und jetzt kommt es, es ist nämlich nicht einfach, am Ende zu sagen, was gefällt einem eigentlich selber? Sondern du hast es auch gerade gesagt, du hast dich hinterfragt, worum geht es mir eigentlich um den Austausch? Und jetzt könnte man ja sagen, na gut, dann machen wir doch einfach Gesprächsrunden. Aber das ist ja genau das, wo es, das reicht ja dann auch nicht. Es muss ja den richtigen Impuls geben, dass der Austausch kommen kann, dass quasi jeder, und ich meine, der eine wünscht sich vielleicht mehr Austausch, der andere mehr Inspiration, da gibt es ja noch ein paar Unterschiede, ne? Also nicht jeder ist ja dann am Ende des Tages gleich. Aber die entscheidende Frage, die ich mir stelle, ist, wenn ich über die Community der Friseure, also was ja dann in dem Fall meine Kundschaft im tieferen Sinne ist, dann geht es mir darum, wie kann ich denen etwas darreichen, was sie wirklich wollen. Und da reicht es manchmal nicht nur, die Frage zu stellen, was willst du, weil man dann ja ganz oft aus dem eigenen rausdenkt. Das ist genau das, was auch mit dem Hair-Festival passiert ist. Wir haben ein erstes Hair-Festival gemacht, wo wir eine Idee verfolgt haben, wo wir gesagt haben, wir setzen etwas hin und gucken dann mal, was passiert. Und das war jetzt in 2023 der Fall. Das heißt, wir haben jetzt ein erstes Erlebnis, wo genau das auch bei mir hängen geblieben ist. Die Friseure, so ist mein Eindruck, wünschen sich Austausch in einer anderen Atmosphäre, und das hat das Festival gezeigt, als es vielleicht eine Messe, ein Kongress. Das wollen sie vielleicht auch. Also ich will nicht sagen, dass das nicht keine Dase, darum geht es mir überhaupt nicht. Mir geht es aber darum, dass dieser Teil etwas ist, wo wir glauben, dass wir ein Angebot schaffen können, wo viele ein Interesse dran haben, nämlich auch andere Friseure zu treffen. Und dann sehe ich tatsächlich unsere Aufgabe, und deswegen haben wir auch entschieden, ich weiß nicht, ob du schon mitbekommen hast, aber 2024 werden wir eine Wiederholung haben. Das Datum steht. Wir haben es jetzt vor am 30.10. verkündet. 30.06.2024. Wir haben auch dort zugehört. Es wurde sich gewünscht, ein Sonntag. Es wird nächstes Jahr also ein Sonntag sein, kein Montag, weil viele Friseure quasi sich auch die Party danach wünschen, aber eben mit einem Tag frei danach. Also auch hier wieder viel Wunsch. Also man kann schon zuhören, aber man muss an anderen Stellen als in dem Sinne als Veranstalter auch drüber nachdenken, wie kann ich etwas anbieten, was jemand nicht zuerst sagen würde. Und auch hier bringe ich wieder eine Analogie. Das ist für mich eine Motto-Party. Die meisten, wenn du sie fragst, hassen Motto-Partys, Verkleidung. Aber sobald sie verkleidet auf einer Party sind, finden es alle geil. Oh. Und das ist der Punkt. Du musst manchmal jemanden ein Stück weit auch sein Glück antragen, indem du etwas lieferst, wo hinterher der Rahmen dem Menschen es ermöglicht, das eigentlich zu erzielen, was er sich eigentlich wünscht. Und das ist nicht immer eine gerade Linie, sondern manchmal hat die so eine gewisse Biegung. Und ich glaube, das ist auch etwas, was eine gute Veranstaltung ausmacht. Wenn ich mal selber über mich nachdenke, wenn ich auf guten Veranstaltungen, von Geburtstagsfeier über Hochzeit zu Geschäfts, wie auch immer, dann ist es oft etwas, was ich nicht erwartet habe. Wenn ich nur das mache, was ich erwarte, dann spult es irgendwann auch in so eine Langeweile ab. Sondern eigentlich wünscht sich jeder Mensch, dass er auf irgendwas trifft, das ihn irgendwie aus der Komfortzone gebracht hat, wo irgendwas irgendwie geil war, irgendwie anders war. Und das macht den Moment aus. Und das ist, glaube ich, Teil einer Veranstaltung, die es bringen muss, dass da ein gewisser Twist drin ist, der dann jemanden dahin bringt, das zu erleben, was man sich denn eigentlich wünscht.
Wir Menschen konsumieren wie die Doofen, aber eigentlich wünschen wir uns Erlebnisse. Tiefes Erleben in unserem Leben. Ja. Und das ist dieses Thema Motto-Party. Das fand ich gerade eine unglaublich schöne Analogie, weil ich kenne das, boah, die Vella hat mal eine Party gemacht, alles in weiß. Ich habe nicht ein weißes Kleidungsstück im Schrank.
Ja, genau.
Ich komplett eindecken. Und dann habe ich so gedacht, oh Leute, geht mir auf den Sack. Aber als es dann so war, und jetzt schon allein, dass ich dir das jetzt erzähle, entstand nämlich ein Erlebnis, und das Erlebnis war Zugehörigkeit.
Ja.
Alle waren weiß. Und wir waren alle eins in dem Moment. Mhm. Und dieses Gefühl, diese Nähe, das zu produzieren im Nachgang, ist jetzt der Grund, warum ich es jetzt erzähle. Und man geht zu einer Party und will sich amüsieren und man labert halt so dahin. Aber was man wirklich sucht, sind die Grundbedürfnisse bei jedem Menschen, Anerkennung, Zugehörigkeit und Liebe.
Ja.
Das zu bekommen, geht nur im direkten menschlichen Kontakt. Und da fand ich gerade das Bild von dieser Hürde, total schön, manchmal über die Hürde zu gehen, weil dann entstehen ja die Dinge, die man erzählt. Du kannst mit einer, ich bin begeisterter Radfahrer, mit einer Radgruppe Radfahren gehen, war eine geile Tour, alles schick. Aber wenn es auf der Tour geschifft hat und alle waren was, dann erzählst du es 3 Jahre später auch noch.
Ja.
Das ist eine Tour, die heraussteht. Also man hätte sich fast Regen wünschen müssen fürs Herfestival, weil das sind dann die verbindenden Elemente, diese, man sagt auch Synchronizität. Man erlebt im selben Moment das Gleiche wie viele andere und fühlt sich deshalb extrem verbunden.
Ja, ja, das stimmt. Ja.
Schönes Bild. So entstand das Herfestival. Genau. Das nächste kommt auch, sehr, sehr geil. Schon mal hier eingetragen, können wir dann an die Shownotes schreiben. Und vor allem auch die Seite vom Herfestival. Gibt es eine Website dazu?
Ja. Herfestivalhamburg.de. Ist die gleiche, also tatsächlich gleiche Landingpage immer noch, die wir auch für das Festival dieses Jahr hatten. Auf der sind jetzt schon alle News drauf für, also die bis jetzt schon bestehen. Das wird natürlich jetzt auch wieder sich so langsam orchestrieren. Aber da findet man alles schon, was jetzt schon steht. Und da wird auch alles weiter announced. Es wird also alles über die Webseite am Ende zusammengeführt. Genau. Mhm. Können wir alles in die Shownotes packen, wie du gerade gesagt hast.
Kommt alles in den Linktree, wie man heute so schön sagt. Alles in die Shownotes. So. Mir fällt noch ein was ein, ich teile es hier wieder offenkundig. Ich bin totaler Fan von Großgruppentechniken. Das ist ein ganz sperriges, unschönes Wort. Gibt es schöne Bücher dazu.
Wo Großgruppentechniken?
Ja, es klingt ganz schlimm, ich weiß das. Aber
jetzt bin ich gespannt.
Ich bin live im Schrank.
Okay.
Ich habe ja so einen Traum von einer großen Veranstaltung, wo mal 100 Menschen im Kreis sitzen aus allen Bereichen der Friseurwelt. Wirklich mal nach vorn zu denken, was kann man denn Sinnvolles, Gutes tun? Aber eben nicht einem Menschen zuzuhören, sondern eben das im Kreis auf Augenhöhe mit allen Beteiligten zu tun. Und diese Großgruppentechnik heißt zum Beispiel Open Space. Und Großgruppentechniken hat Platz für bis zu 2000 Leute. Also du kannst praktisch, das sind Moderationstechniken für Riesengruppen, um in Aufmerksamkeit zu kommen. Und da habe ich jetzt gerade gedacht, das wäre was für so ein Herfestival, dass man zumindest einen Zeitblock oder einen Grundtonus-Zeitblock setzt mit einer gemeinsamen Aufgabe, mit der man sich als Gemeinschaft von den 3000, 4000 Leuten, die da sind, keine Ahnung, gemeinsam beschäftigt, um etwas zu entwickeln. Ich sehe dich mitschreiben. Sehr schön.
Ich wollte gerade sagen, ich wusste nicht, dass ich mitschreiben muss, aber das finde ich tatsächlich zu spannend, das nicht zu tun.
Ja, ja. Also, ist ganz spannend.
Schön.
Und ich teile das jetzt hier gerade mit dir, weil ich weiß, wie du es auch selber schon gesagt hast, alleine kann man sowas immer gar nicht initiieren. Du kannst die Idee haben, aber da hängt so viel Risiko ja auch dran. Ne? Also da müssen ja die Leute dann kommen und das ist viel Kohle. Und für so einen eigenständigen Menschen wie mich ist das im Grunde gar nicht zu organisieren. Deshalb teile ich sowas rein. Und vielleicht gibt's das ja beim Herfestival nächstes Jahr mal, vielleicht, das ist jetzt wirklich nur ganz eine Idee, dass man gemeinsam mit allen Anwesenden auch was erschafft.
Weil dieses, also ich habe es mir aufgeschrieben, weil da werde ich tatsächlich mal reingucken. Ich finde das spannend. Ich finde genau solche Themen machen etwas anders. Das finde ich total interessant. Also hast du mich, also der Pitch, den du gerade geleistet hast dafür, hat mich, also bringt mich schon in die Situation, dass ich das auf jeden Fall mir angucken möchte, um zu schauen, passt das? Deswegen habe ich es mir gerade aufgeschrieben. Also das ist relativ simpel, ob das jetzt für nächstes Jahr passt oder nicht, aber ich mag auch jede Idee, die man am Ende verwirft, weil dadurch weiß man, man hat sich gegen etwas entschieden, weil es vielleicht jetzt gerade nicht passt aus irgendeinem Grund, aber nicht drüber nachzudenken ist immer der größte Fehler.
Man kann nur denken, was man kennt, ne? Und da hast du wieder was mitgebracht.
Oh,
du und ich ja auch schon ganz viel, dass ich heute wieder weiß, es gibt euch, es gibt Bürsten und das ist alles das.
Ja.
So. mal ein paar ganz, nee, warte mal, jetzt muss man kurz abtauchen, nicht wundern, ich muss auf mein Handy gucken, wie spät das ist.
Ja.
So, das ist Podcast live und in Farbe. Wir sind ja schon ein bisschen unterwegs, ja, passt
auch. Das ist wahr.
Ich möchte noch ein paar Daten, Zahlen, Fakten zum Herfestival, also das, was du da möchtest. Weil wir haben das alle mitbekommen, glaube ich, in der Branche, dass es stattfand, wir haben alle Bilder gesehen, wir wissen, wer so Gast war, das habt ihr ja ganz gut so hinterher gezeigt, vermarktet im Grunde. Ich bin über diesen kurzen Zeitraum, März und im August war es, glaube ich, ne?
Ja, genau.
Das ist ja wahnsinnig kurz. Also das ist ja
Wahnsinn.
Wahnsinnig kurz. Wie viele Leute waren da?
Wir hatten leider keine echte Zählung, weil wir die Karten, also die Teilnehmer aus verschiedenen Bereichen kamen. Es gab einmal die Direktanmeldung über die Webseite, wo man quasi Tickets kaufen konnte. Es gab aber auch Kontingente über die Firmen, die da waren, die teilweise eben Leute eingeladen hatten, wo wir dann am Ende Gästeliste-Lösungen hatten. Das heißt, wir haben am Ende eine Gruppzählung gemacht, die auf etwa 1200 Leute geht, die da waren, also plus die Aussteller, ne? Also die nicht mitgezählt, sondern an Gästen. Das ist die Zahl, weil wir auch ein bisschen Kommen und Gehen hatten. Also wir hatten teilweise ja welche, die quasi die Mittagszeiten mitgenommen haben, aber dann abends weg waren, weil sie wieder wegreisen mussten. Und dann gab es welche, die kamen später und waren mehr so, sag ich mal, für die Party da. Insofern war das so ein Kommen und Gehen. Wir haben gezählt, also aus unserer Zählung raus, 1200 Leute werden es ungefähr gewesen sein, plus minus, weil man es nicht genau verifizieren kann, die wir da hatten auf dem Gelände.
Toll. Also für so eine kurze Zeit ein Riesen, also super.
Also, ja, super. Also genau. Ziel war, über 1000 Leute da zu haben. Das haben wir auf jeden Fall geschafft. Wir hatten und da bin ich auch ganz froh, dass es am Ende nicht zu der Maximalkapazität kam. Wir hatten gesagt, wir können maximal 2500 auf die Fläche bringen. Also die Fläche bringt mehr Leute. Da kann man bis zu, ich glaube, etwas mehr als 3000 wahrscheinlich draufbringen. Aber wir haben schon da runtergerechnet, weil ansonsten das Erlebnis runtergeht. Also uns war klar, Grenze für ein vernünftiges Erlebnis sind 2500. Ansonsten wird es zu eng und das Erlebnis funktioniert nicht mehr. Dann wird es quasi in Anführungsstrichen zu voll. Und es war jetzt auch so, mit den 1200 Menschen hatten wir manchmal ein paar Punkte, die ich das nächste Mal kritischer sehen würde, mit auch dann, wenn es auch mehr Menschen vielleicht auch sein sollten, wo ich sage, da muss man aufpassen, dass das Erlebnis nicht runtergeht. Natürlich ist es als Veranstalter schön, viele Leute da zu haben, aber wenn ich wieder daraus denke, ich möchte ja ein vernünftiges Erlebnis für die Teilnehmer schaffen, dann muss man das vernünftig denken. Und da gibt es dann eben auch Grenzen, die so eine Veranstaltung zu. Also es gab viele Punkte, wo das die richtige Anzahl war. Ich hätte mir aber gerade, und das ist der Punkt mit Montag gewesen, auf der Party hätten sicherlich noch ein paar mehr stattfinden können. Und da waren dann schon wieder ein paar weg, wo es dann für mich ein paar Phasen gab, wo ich sage, da hätte ich mir schon noch 200-300 Leute an der Stelle mehr gewünscht. Das ist sozusagen der Punkt, weil dann das Erlebnis wieder besser gewesen wäre an dem Punkt. Bei einem anderen Punkt war es genau richtig. Also so war das Mischverhältnis, ne?
Was hätte denn, vielleicht eine blöde Frage, aber was hätte denn passieren müssen, damit ihr das nicht nochmal macht? Also, ja.
Naja, also das war schon, also ich bin ja sehr verrückt, also ich bin erstmal, als das Ganze aufkam, hab's ja nicht alleine dann am Ende entschieden, sondern Kai und ich haben das zusammen gemacht, wir beide sind ja quasi dann gemeinsam gesagt, nee, wir machen das, also Kai ist da sehr im Hintergrund, ich stehe da immer so ein bisschen als Rampensau da vorne, aber also Kai und ich haben das ja quasi gemeinsam entschieden und haben dieses Risiko auch gesagt, wir machen das. Und haben ja dann gesagt, auf wen treten wir zu und sind dann ja glücklich gewesen, dass New Flag, Wahl und Davines sehr schnell, muss man auch sagen, gesagt haben, wir sind dabei. Und dann haben wir auch zugemacht. Also weil mehr wussten wir, kriegen wir gar nicht, mit mehreren kann man das nicht gemeinsam veranstalten. Da war vier, wir hatten eigentlich erst gedacht drei, dann waren es aber vier. Und mit den vier haben wir gesagt, mit denen veranstalten wir es jetzt in der Kürze der Zeit. Ansonsten hast du zu viel Köche und nicht genug Brei und so weiter. Also das musste man irgendwie dann auch zusammenbringen. Was dazu hätte führen können, dass wir es nicht wieder machen, haben wir vor allem an dem Feedback festgemacht. Also einmal natürlich kommen die Friseure. Ja, sie sind gekommen. Auch in der Kürze der Zeit. Wir haben ja erst im Juni, jetzt kommt noch der entscheidende Schritt, in der ersten Juniwoche ist das überhaupt verkündet worden. Vor Juni wusste kein Friseur, dass es das geben wird.
Crazy.
Das heißt, das ist das, was wirklich gerade auch crazy ist. Das heißt, ab Juni haben wir erst einen Ticketverkauf gemacht. Wir haben also von Juni bis August auch noch in den Ferienmonaten sozusagen die Teilnehmer ranbekommen. Und da haben wir gesagt, ja, das ist möglich. Und das Zweite war das Feedback. Wir haben danach vor allem Umfragen gemacht von den Teilnehmern, weil wir hatten E-Mail-Adressen durch die Buchungssysteme, also wir hatten viel Zugang und haben eine hohe Teilnehmerzahl an Rückmeldungen gehabt. Und ich habe die Zahl nicht mehr genau, aber ich glaube zwischen 85 und 90% haben sich ein zweites Herr-Festival gewünscht. Und diese Quote war so hoch, dass wir gesagt haben, ja, das zahlt drauf ein. Plus natürlich auch alle vier Marken, die das gemacht haben, waren eindeutig für eine Fortsetzung. Das heißt, diese drei Bausteine, Friseure sind gekommen, Feedback danach war weitermachen von den Friseuren, also von den Teilnehmern, um da wieder auch, und aber auch die Marken haben gesagt, wir sind bereit, das auch zu wiederholen. Das war ja für alle auch ein Kraftakt, das nicht nur Investment von der finanziellen Seite, sondern auch die Marken, die dabei waren, haben sich mit Herzblut reingebracht. Also die Menschen, die das möglich gemacht haben aus den einzelnen Marken, haben da Überstunden reingesteckt, ich sag mal, weitestgehend unbezahlter Natur, weil es Herzblut gekostet hat. Und das ist schön.
André, wenn die Stimme schon so geht, André.
Ja.
Das war ja ein ziemlich riskantes Unterfangen.
Ja.
Ja. Und jetzt kommt die Frage, warum? Wofür? Also was treibt jemanden wie dich dann an, bei allen Risiken, die da sind, in einer Branche, der erst seit 5 Jahren zugehört, mit einem Unternehmen, was ja eigentlich auch so ganz gut weiterläuft, also rein wirtschaftliche Aspekte gab es ja gar nicht.
Was ja, nicht, was nee, anders, das war ein Verlustgeschäft. Also wir haben ja, also ist ja kein, ja. Nein, also jetzt, wenn man das also wirtschaftlich betrachtet, zurück ist das ja an der Stelle quasi ein, genau.
Zurück zu dir, was treibt dich da an?
Die Veränderung, ganz, ganz nüchtern. Mich treibt deswegen auch das Initiative sozusagen. Initiative hat ja immer etwas damit zu tun, dass der Status quo jetzt an der Stelle ja mich persönlich, du fragst ja mich auch ganz persönlich an der Stelle, nicht zufriedenstellt. Ich das Gefühl hatte, hier gibt es Raum für Veränderung. Und dieser Schritt, wo ich mich persönlich in eine Situation bringe, wo ich irgendwann sagen muss, ja oder nein, die macht mir am meisten Spaß und die treibt mich tatsächlich. Die hat mich auch im Vertrieb angetrieben. Also dieser Moment, wo man auf jemanden zutritt und sich quasi aus dem Häuschen raustraut und sagt, jetzt geht's um etwas und erreicht es oder erreicht es nicht, der macht mir unfassbar viel Spaß, vor allem wenn er eine positive Konnotation hat. Also in dem Fall geht es ja darum, ein positives Erlebnis für viele Menschen zu schaffen. Mhm. Und da ist, da fällt mir Risiko deutlich leichter, weil es ja darum geht, am Ende einen Gewinn für viele zu haben. Und somit ist das, sehe ich da ganz viele Dinge, die sich quasi doppelt. Also es gibt verschiedene Punkte der Auszahlung sozusagen, die dieses Risiko rechtfertigen. Und dann diese Traute zu haben, ja zu sagen und etwas zu machen an der Stelle, die macht mir persönlich unfassbar viel Spaß, weil ich persönlich daran glaube, dass so Veränderungen entsteht. Und ich bin eben gerne jemand, der diese anleitet als Person und oder dem dann auch meinen Namen gebe oder mich dem verschreibe und habe dann eben auch mit viel Spaß und Freude ja dieses Projekt dann begleitet. Also ab dem Moment, wo Kai und ich gesagt haben, wir machen das, war das an der Stelle auch zwischen uns beiden klar. Kai musste sich mehr um das Olivia Garden Geschäft kümmern, weil das Hair Festival klar Zeit gezogen hat. Und ich habe mich mehr auf das Festival gestürzt sozusagen von uns beiden. Also auch da wieder ohne Team wäre das nicht möglich gewesen. Aber an der Stelle konnte ich dann dieses Thema verfolgen und war dann wie im Flow. Also ich habe wahnsinnig viel gearbeitet in der Zeit zu meinem, ich sag mal, anderen Verpflichtungen, die ja immer noch bestanden haben, auch wenn Kai das andere übernehmen konnte, war das ja kein Nullsummenspiel sozusagen, sondern im Gegenteil, das war eine deutliche Mehrarbeit und die hat aber viel Spaß gemacht. Und ich glaube, dass viele das nachvollziehen können, wenn sie auf etwas hineifern mit viel Freude. Es gibt jemanden, der sagt, ich möchte vielleicht einen Marathon laufen und habe das als Vision, als Ziel. Dann sind Menschen bereit, auf einmal ganz, ganz viel Abstriche zu machen, ihr Leben völlig umzukrempeln, weil sie ein Ziel haben. Und so geht es mir auch. Wenn ich ein Ziel habe, was sehr klar ist und greifbar, was ich hinterher anfassen, sehen kann, dann macht mir das viel Spaß und dann bin ich bereit dazu, einfach alles dem darauf hinzugeben. Und das hat mit dem Hair-Festival so stattgefunden dieses Jahr. Das hat mich angetrieben dazu. Also diese verschiedenen Komponenten. Und wie gesagt, nochmal zurück, weil du hast mich jetzt auch meine persönliche Motivation gefragt.
Ja.
Der Grund aber, und da möchte ich nochmal drauf zurückkommen, war dieser Gedanke, dass in der Branche eine gewisse Lücke entsteht, wo ein Angebot eigentlich für Friseure da sein musste. Das war ja der originäre Antrieb. Da waren wir noch nicht bei dem Thema Komfortzone, meine eigene Motivation. Das kam dann später mit rein, weil irgendwas muss mich ja persönlich antreiben, sonst macht man sich. Aber der originäre Gedanke war ja erstmal ein ganz nüchterner. Da fehlt was und ich habe das auf der Fläche gesehen in einem anderen Veranstaltungsrahmen. Ich habe gesagt, das sehe ich eigentlich für die Branche. Sowas brauchen Friseure. Das war mein Gedanke, den hatte ich ja auch ohne, dass ich es gemacht hätte. Also der Gedanke wäre ja trotzdem da gewesen, auch wenn wir das Festival nicht gemacht hätten. Also das muss man nochmal unterscheiden. Und das, glaube ich, hat sich dann am Ende auch ausgezahlt.
Und ich glaube, ein bisschen Glück hat die Friseurbranche auch, dass du dich in den letzten Jahren so in diese Friseurbranche so reinbegeben hast, ne? Also du scheinst ja doch ein gewisses Herzskill entwickelt zu haben.
Ich kann es auch nicht ohne Herz machen. Also tatsächlich, also erstmal, ich weiß nicht, ich kann jetzt schwer sagen, ja, die Branche, das hast du jetzt gerade formuliert. Ich lasse das immer so stehen, was du gerade gesagt hast. Ich formuliere es mal aus meiner Sicht. Also Ich habe persönlich natürlich schon seit meiner Jugend Kontakt zu Friseuren, weil ich zum Friseur gegangen bin. Also ich bin ein, ich habe, glaube ich, das erste Mal meine Haare gefärbt mit 11, habe ich mir so einen Irokesen blond gefärbt, was meine Eltern sicherlich auch schräg fanden, aber das hat natürlich ein Friseur gemacht, ja, also schöne Blondierung mir da gegeben. Also ich habe verrückte Frisurenzeiten hinter mir gehabt, als ich noch Jugendlicher war, und das war immer beim Friseur. Also ich habe das nicht selbst gemacht, sondern habe immer Kontakt zum Friseur gehabt, als wie viele Menschen eben auch. Bin jetzt irgendwann in die Branche gewechselt, durch meinen besten Freund bin ich eben quasi dazugekommen, und seitdem habe ich halt die Branche mehr und mehr erlebt. Und das Menschliche in der Friseurbranche, die unterschiedlichen Friseure, das ist ja wirklich Wahnsinn, auch wie viel unterschiedliche Menschen man da treffen kann. Und das ist an vielen Stellen faszinierend. Mich fasziniert aber auch, zu wie viel Kontakt Friseure dann wieder am Ende haben. Also, weil die, das hat ja auch Corona nochmal gezeigt, wie breit eigentlich Friseure in der Gesellschaft aufgehangen sind. Und da sind ganz, ganz viele Themen, die mich in der Branche total umtreiben, weil ich sie super spannend finde von den Wechselwirkungen. Leider, und das ist der Teil, wenn jetzt bleiben wir nochmal bei Deutschland, leider ist es so, dass in Deutschland der Friseurberuf nicht den Stand erfährt, den er eigentlich haben sollte. Und das ist etwas, was ich auf der anderen Seite als so schade empfinde und was mich eben, ich hatte es am Eingang zu meinen Worten gesagt, motivatorisch, mich treibt um, das anders zu denken. Und deswegen habe ich auch eine Veranstaltung für die Friseure gesehen, die aus meiner Sicht dem Berufsstand gerecht werden. Nämlich eine sehr menschliche Zusammenführung des Ganzen. Also wir hatten über das Thema Austausch gesprochen und das hat an dem Festival eben auch stattgefunden. Aus meinem Gesichtspunkt war das eine Veranstaltung, die Flughöhe hatte, die dieser Berufsstand verdient. Mhm. Und ich glaube, dass da erstmal Friseure grundsätzlich gut dran tun, sich Gedanken darüber zu machen, was verdienen sie denn eigentlich, weil sie den Teil in der Gesellschaft einnehmen. Und das leben manchmal, finde ich, auch Friseure nicht genug, sondern stellen sich da vielleicht auch zu niedrig auf. Und das würde ich mir grundsätzlich anders wünschen. Ich würde mir da mehr diese Inspiration wünschen. Denn der Friseurberuf, um auch nochmal ein anderes Bild zu nehmen, ist ja auch nicht ersetzbar durch künstliche Intelligenz zum Beispiel, was gerade so die Sau wird ja gerade durchs Dorf getrieben in vielen Bereichen. Und ich glaube, für viele auch wirklich existenzbedrohend. Nein, ist es nicht. Der Friseur, der Mensch sucht Menschen, sucht menschlichen Kontakt, mal ganz unabhängig von den Fähigkeiten, dass eine Maschine nicht in der Lage ist, das bis dazu auf lange Sicht zu tun, was der Friseur tut. Aber die Verbindung des Friseurs ist ja viel größer. Er ist überall, er ist in der Stadt. H&M wird irgendwann die Innenstadt verlassen, der Friseur nicht. Ja. Der Friseur war schon da und wird da bleiben. Also es gibt so viele Punkte, wo der Friseur sich eigentlich erstmal klar machen sollte, was er eigentlich in der Situation ist. Und ich meine den Friseur als Salon, nicht nur als Mensch, sondern als Komponente dort zu sein. Und da, glaube ich, brauchst du eine andere Flughöhe von der eigenen Einstellung.
Vom eigenen Selbstwert der Friseure?
Ja.
André, ich finde das überragend tatsächlich, dass jemand, der neu ist in der Branche, jetzt mal, ne, weil noch gar nicht so lange dabei, wirklich, ja, krass, solche Worte finden kann, das können manch gestandene Friseure über sich selber gar nicht sagen, wie wertvoll sie für den Endverbraucher wirklich, wirklich sind. Mhm. Für einen, du sagtest gerade so, in der Gesellschaft aufgehangen, ich fange jetzt mal negativ einerseits, aber sie wirklich, wie nah wir und wie gesellschaftsverband wir im Grunde sind als Branche. Ja. Und verhalten uns, als wären wir nichts wert. Mhm. Ich sag das mal so ganz gerade raus. Ein großer Teil, leider Gottes, das ist meine kritische Seite, die ich sehe. Und wenn dann mal jemand wie du sagt, hey, ihr seid so viel mehr wert, als wie ihr eigentlich denkt, finde ich das unglaublich wertvoll. Danke dafür. Das ist gut.
Ja, sehr gerne. Und ich meine, jetzt gucken sich hier zwei Bartträger an. Ich finde das zum Beispiel, wenn ich das mir gerade nochmal in der jüngeren Vergangenheit anschaue, ist es doch verrückt, was die... wird ja mal nur als Barber dargestellt, aber das ist ja der neue Begriff dazu, Barber. Und da gibt es ja auch wieder negative Schritte zu. Aber ich bleibe erstmal bei dem Thema wieder von Kundensicht. Also wenn ich als Friseur oder Friseurin mir das anschaue, aus Kundensicht. Auf einmal kommen ganz viele Männer zu einem anderen Selbstwertgefühl, weil sie nicht mehr in einem Frauensalon saßen, wie so ein Zwischenstück, was zwischen einer Dauerwelle und einer Blondierung mal so zwischendurch die Haare weggehobelt bekommen hat, egal jetzt wie gut der Friseur das vielleicht auch gemacht hat, sondern wo auf einmal Männer einen anderen Zugang zu Beauty bekommen haben, der ihnen ein anderes Umfeld geschaffen haben. Und ich sehe viel mehr Männer als stolze Bartträger, die nämlich nicht nur einen Bart haben, sondern sich den Bart auch pflegen lassen von jemandem. Ja. Und dazu kommt dann auch noch die bessere Frisur, weil die muss ja passen zum Bart. Und das ist etwas, was auch wieder in der Friseurbranche geschaffen wurde, dass der Mann dort eben anders mitgedacht wird. Und ich sehe eben viele Männer, die auf einmal auf das Thema Beauty anders schauen. Und es ist geschafft durch die Branche, durch die Menschen, die das verbunden haben, die einen Kontakt zu ihrem Friseur, Friseurin haben, die quasi dann das für die Männerwelt geschaffen. Was bei der Damenwelt schon länger der Fall ist. Bei der Damenwelt machen sie es immer noch, aber ich will nur sagen, die Männerwelt ist da neu dazugekommen. Und manch einer hat gesagt, das ist ein Trend, der verpuffen wird. Glaube ich nicht. Das glaube ich nicht.
Toll, Thema Offenheit und Neugier und Interesse, was wir an Qualität auch dem geben wollten, ne? Bin jetzt durch mein Leipzig gefahren, weiß gerade irgendeine Straße lang, wo ich sonst nie so lange fahre, und habe gedacht, boah, da waren wieder, mal wieder einige Barbershops.
Ja.
Und jetzt bin ich ja in der Branche schon lange zu Hause, wo ganz viel gegen das Thema Barber gewettert wird.
Und ja.
Ich wettere mit, wenn es um das Thema Steuergerechtigkeit, Steuererhöhung, Preisverfall, Handtaschenwirtschaft und sowas geht. Also da wettere ich total mit. Das ist nicht fair.
Ja.
Aber ich habe auch, als ich da lang fuhr, gedacht, ey, krass, die Männerwelt der letzten Jahre ist schöner geworden. Das ist so. Die hat wieder deutlich mehr Wert auf Optik, auf Aussehen.
Mhm.
Und es gibt einen Punkt, den haben diese Herrengeschäfte, die es ja früher in Deutschland auch mal gab. Es gab ja Herrensalons und Damen.
Ja, ja. Stimmt, ja, ja.
Das ist irgendwann alles vermischt worden. Und ich bin nun auch Mann und weiß, oder ich gehe zu einem Barber mit Kasse, kann immer dazu sagen, zu einem Ort, den ich da bezahle.
Ja.
Und der große Punkt, warum ich da gerne bin, ist, ich bin dort der wichtigste Mensch, ich bin der Mann, der angezogen werden soll, dem dort die Haare geschnitten werden sollen. Und ich bin nicht das zwischengeschobene Objekt, was mal fix die Einwirkzeit überbrückt und noch ein bisschen Umsatz reinspült.
Ja.
Und ich sitze mit ganz vielen Männern in einem Männersalon unter Männern. Und das mögen mir jetzt alle Frauen verzeihen, es gibt ziemlich wenige Männerdomänen in dieser aktuellen Welt, wo man sich noch halbwegs männlich zeigen, verhalten darf. Ich nehme mal Fußball als Beispiel, da geht's noch. Fußballer bin ich nicht, von daher steht mir das jetzt zur Verfügung. Ich genieße es, in einer Männerwelt zu sitzen, mir die Haare schneiden zu lassen und dort einfach zu sein. Punkt.
Ja.
Und das ist ein bisschen verpasst worden. Klar, fällt mir jetzt Markus Salm ein, der jetzt auch schon in meinem Podcast war, der das schon jahrelang zelebriert und ein unglaublich hochwertiger Barber ist. Er definiert sich ein bisschen anders. Wo ich sage, guckt mal Leute hin, es geht. Aber es sind wirklich, eigentlich wie die Frage, was braucht der Friseur wirklich von einer Veranstaltung, ist auch da, was braucht der Mann wirklich von einem Friseursalon? Und das endet nicht bei einem sauberen Haarschnitt und einem fairen Preis, sondern das Ambiente und Mann unter Männern sein ist ein Unterschied zu früher.
Ja. So. Und das ist tatsächlich, jetzt hast du etwas, glaube ich, etwas angesprochen, weil du hast jetzt gerade deine Perspektive und ich sag, da steht es, also für dein persönliches Erlebnis steht es ja niemandem zu, darüber zu urteilen, wie du das siehst, sondern dein persönliches Erlebnis ist, du findest diesen Rahmen für dich schön und angenehm. Das ist ja dir völlig vorbehalten. Das ist ja, kann man ja vorbehalten so sagen, wenn man selber etwas schön findet, das ist ja seine, das eigene Thema, wie, ne, also wie der eine mag das so, der andere so.
Ja.
Aber ich glaube, das ist bei den Frauen ja, also nehme ich an, wird es viele Frauen geben, die das ähnlich sehen, die sich in einem, also bei einem Friseur oder Friseurin sind, wo das Ambiente, das Gesamterlebnis ihnen zusagt. Jetzt hast du quasi dein Erlebnis beschrieben. Ich bin sicher, es gibt Menschen, die gehen zum Friseur einfach nur, weil sie die Haare geschnitten bekommen haben wollen. Ja. Ist das Erlebnis egal. Und es gibt welche, die leben aufs Erlebnis wert. Und da gibt es eben die Unterschiede. Und ich glaube eben, dass das eben an der Friseurwelt auch mitgedacht werden muss. Um welches Erlebnis geht es den Kunden? Und ich glaube, dass das die Barberwelt zumindest ein Angebot manch Männern gemacht hat, zu sagen, ich kriege neben meinem Haarschnitt eben auch das Erlebnis, weil ich das insgesamt gut finde. Mir geht es übrigens auch so, ich vergleiche, also ich habe mich sehr wiedergefunden, dem, was du gesagt hast. Ich gehe alle 2 Wochen zu meinem Barber, weil ich eben natürlich einmal in der Branche natürlich bin, aber eben auch auf alles irgendwie Wert lege. Das erste Mal siehst du mich heute mit 3 Wochen, weil ich diesen Urlaub dazwischen hatte. Also ich bin am Freitag erst wieder bei meinem Barber. Das ist das Einzige, was ich nicht hinbekommen habe, vorher nochmal mich für dich hier schön zu machen. Aber das hole ich am Freitag nach. Aber mir geht es auch um das Erlebnis. Und ich glaube, dass das etwas ist, was man auch in der gesamten, nicht nur in der Barber, sondern in der gesamten Friseurwelt nicht unterschätzen darf, dass viele Kunden eben auch das Erlebnis mehr mitnehmen. Das ist etwas, was heute auch die Zeit geschaffen hat. Also für mich ist es auch eine Auszeit, wenn ich bei meinem Barber bin, weil in der Zeit mache ich nichts anderes, als mir die Haare schneiden zu lassen. Und dem Thema muss man sich auch hingeben. Und das macht man natürlich viel lieber, wenn man das Umfeld und auch den Menschen, der die Haare dann in dem Fall schneidet, schätzt, mag, sich mit dem Austausch macht. Da geht es mir um das Erlebnis. Es ist eine gute Stunde, die ich da verbringe, bis Haare und Bart vernünftig sitzen. Ja. Und die Stunde möchte ich doch genießen und nicht als lästig oder in einem Ambiente, wo ich irgendwie keine Lust zu habe. Also das zahlt alles drauf ein aus meiner Sicht.
Wir könnten jetzt hier anfangen, über die Herausforderungen der Branche zu sprechen, ja. Über Preisakzeptanz bei Kunden, über ja. Das Selbstverständnis Friseur. Bin ich bloß Friseur, der die Haare schneidet, oder bin ich eigentlich viel, viel mehr? Da würden wir die nächste Stunde füllen, André.
Das glaube ich auch.
Deshalb runde ich das hier ab. Und eigentlich hatte ich noch eine wichtige Frage an dich. Die stelle ich aber nur rhetorisch und lade parallel alle Hörerinnen und Schauerinnen ein, den Podcast nochmal zu hören und sich diese Frage nochmal zu beantworten. Denn ich hätte dich eben gern noch gefragt, wer bist du für die Friseurbranche? Mhm. Du hast schon so viel erzählt und so viel blicken lassen von dir, dass ich glaube, ich habe ein Bild davon. Und lade jetzt alle ein, den Podcast nochmal zu hören und sich diese Frage für sich zu beantworten und ein Urteil, hätte ich fast gesagt, über dich zu erlauben. Aber auf jeden Fall bist du ein wertvoller Mensch für unsere Branche, habe ich in diesem Kennenlerngespräch gelernt und freue mich, dass ich diese Stunde hier mit dir hatte. Danke dafür.
Ja, vielen Dank. Also ich nehme das auf, das ist jetzt schon zweimal was in diese Richtung gesagt, das ist für mich auch Ansporn, dem weiter gerecht zu werden. Das ist also, das fühlt sich auch ein bisschen an wie ein Auftrag und das ist vielleicht mit dem Herfestival, ja, ist so ein bisschen, ich bin ja damit auch nach außen gegangen, das war ich vorher als Person nicht und du hast jetzt zweimal so formuliert, das muss bei mir auch erstmal nachwirken, aber das ist, für mich fühlt es sich gerade an, wenn du das so formulierst, dass ich dem erstmal gerecht werden muss. Also das hört sich immer noch an wie Vorschusslorbeeren, also insofern ich probiere da mal entsprechend meinen Beitrag noch weiter zu leisten, dass ich den Worten von dir auch gerecht werde.
Dankeschön, also da haben wir doch ordentlich was bewirkt heute bei dir und deiner Küche, toll. Du, eigentlich gibt's drei schnelle Fragen zum Schluss und das machen wir jetzt mit dir auch noch. Los geht's.
Okay, super.
Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
Französisch.
Was denken Menschen über dich, was gar nicht stimmt?
Dass ich nicht kochen kann.
Und die letzte Frage. Ich bin die gute Fee, du hast einen Wunsch frei. Was wünschst du dir für die Friseurbranche?
Mehr Auszubildende.
Mehr Auszubildende. André, danke für die Zeit, die du mir geschenkt hast, für das tolle Gespräch, für die tiefen Einblicke. Und ich würde jetzt den Aufnahme-Stopp-Button drücken, aber wir zwei lassen noch ein bisschen ausklingen. Dankeschön.
Danke dir.